Pflege im Kreis Borken. Der Podcast für deine Fragen.
Wissen Sie eigentlich, aus welchen Positionen sich die Kosten für ein Pflegeheim zusammensetzen und wie ein Platz im Pflegeheim finanziert wird? Welche Leistungen von der Pflegeversicherung übernommen werden, was der Pflegebedürftige selbst einbringen muss und in welchen Fällen Kinder für ihre Eltern zahlen müssen? Das erfahren Sie in dieser Podcast-Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pflege im Kreis Borken. Mein Name ist Gudula Decking.
Und ich bin Lena Schlamann und wir freuen uns sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Heute sprechen wir über die Finanzierung eines Pflegeheimplatzes. Im Kreis Borken leben nur etwa 14% aller Pflegebedürftigen in einem Pflegeheim und auch bundesweit sind das nicht viel mehr. Und trotzdem ist das Thema Finanzierung eines Pflegeheimplatzes ein sehr präsentes und auch ein viel diskutiertes Thema. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Versorgung in einem Pflegeheim sehr kostenintensiv ist. Das heißt, für die Menschen, die letztendlich darauf angewiesen sind, in ein Pflegeheim zu ziehen, entstehen hohe Kosten. Meistens höhere Kosten als bei der Versorgung zu Hause. Aber eine gute Nachricht vorweg, auch für Menschen, die sich einen Einzug in ein Pflegeheim auf den ersten Blick vielleicht gar nicht leisten können, gibt es Möglichkeiten. Wie und warum die Preise zustande kommen und wie das Ganze finanziert werden kann, das erklären wir Ihnen heute in dieser Podcast-Folge.
Genau, und jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Beim Thema Finanzierung eines Pflegeheimplatzes gibt es nämlich viele Dinge zu berücksichtigen. Wir beginnen mal ganz allgemein mit den Preisen für Pflegeheime. Jedes Heim hat nämlich einen unterschiedlich hohen Preis und das hat mehrere Gründe. Ein ganz wesentlicher Grund ist, dass die Beschäftigten nach unterschiedlichen Tarifen bezahlt werden. Und dann gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Standards, zum Beispiel bei der Personalausstattung, bei der Essensversorgung oder bei der Betreuung, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Und der Gesamtpreis eines Pflegeheims, der setzt sich aus unterschiedlichen Positionen zusammen. Und diese Positionen, das sind die Pflegekosten, die Kosten für die Unterkunft und Verpflegung, die Investitionskosten, die Kosten für die Ausbildung und das Taschengeld. Und diese 5 Positionen, die gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch und erzählen Ihnen dabei auch direkt, wie und von wem die jeweiligen Kosten getragen werden.
Und wir beginnen dabei jetzt erstmal mit den Pflegekosten. Das sind die Kosten, die bei allen pflegerischen Tätigkeiten entstehen. Also zum Beispiel beim Waschen, beim Anziehen oder auch beim Essen anreichen. Medikamente stellen, Verbände wechseln oder auch Kosten, die für die soziale Betreuung der Bewohner entstehen. Die gehören natürlich auch dazu. Und all diese und viele weitere pflegerische Tätigkeiten werden rund um die Uhr von Pflegefachkräften, von Pflegehilfskräften oder auch von Betreuungskräften durchgeführt. Und auch nachts ist immer Fachpersonal im Einsatz. Diese Personalkosten verursachen hauptsächlich die Pflegekosten. Und aktuell hat sich vor allem bei den Kosten für das Personal auch eine besonders markante Erhöhung ergeben. Denn seit dem 1. September 2022 müssen die Heimbetreiber die Beschäftigten tariflich entlohnen. Hier im Kreis Borken gab es auch davor schon viele Träger, die nach Tarif gezahlt haben. Und jetzt ist das halt auch Pflicht für alle geworden. Dadurch verdienen die Pflegekräfte jetzt mehr Geld und das ist natürlich auch gut so und war eigentlich auch schon lange überfällig.
So, und jetzt wissen Sie, was hinter den Pflegekosten steckt. Und jetzt schauen wir uns an, wie die Pflegekosten für jedes Heim festgelegt werden. Das können die Heime nämlich nicht einfach so selbst bestimmen, sondern man muss sich das so vorstellen. Bevor ein Heim den Betrieb aufnimmt, muss es mit den Kostenträgern sogenannte Pflegesätze verhandeln. Der Pflegesatz ist dann der Preis für die Pflegekosten eines Heimes für einen Bewohner. Und weil es ja 5 Pflegegrade gibt, wird für jeden Pflegegrad ein unterschiedlich hoher Pflegesatz verhandelt. Das ist ja auch nachvollziehbar. Menschen mit höheren Pflegegraden haben ja in der Regel auch einen höheren Pflegebedarf und brauchen mehr personelle Hilfe. Und dann können die Heime den Pflegesatz auch immer wieder neu verhandeln. Ganz aktuell haben das so gut wie alle Heime gemacht, vor allem, weil die Personalkosten eben enorm gestiegen sind. Und wenn dann so eine neue Verhandlung stattgefunden hat, bedeutet das für den Heimbewohner in der Folge natürlich höhere monatliche Kosten, eben weil der Pflegesatz gestiegen ist.
Und jetzt fragen Sie sich bestimmt, ob Sie die gesamten Pflegekosten selbst bezahlen müssen. Aber da können wir Sie beruhigen. An den Pflegekosten beteiligt sich nämlich die Pflegeversicherung mit einem Zuschuss und die Höhe des Zuschusses richtet sich nach dem Pflegegrad des Bewohners. Aber einen Teil der Pflegekosten muss der Pflegebedürftige auch selbst tragen. Und diesen Teil, den nennt man einrichtungseinheitlichen Eigenanteil. Abgekürzt wird das EEE. Und auch den einrichtungseinheitlichen Eigenanteil können die Einrichtungen nicht einfach selbst festlegen, sondern der berechnet sich aus der Differenz zwischen den von der Pflegeversicherung übernommenen Kosten und dem Pflegesatz der Einrichtung. Und diese Differenz, die wird dann unabhängig vom Pflegegrad auf alle Bewohner einer Pflegeeinrichtung verteilt, sodass der EEE für alle Bewohner gleich hoch ist. Dadurch haben Pflegebedürftige und Angehörige insgesamt auch mehr Planungssicherheit. Denn auch wenn der Pflegebedürftige irgendwann mal einen höheren Pflegegrad bekommt, bleibt der Eigenanteil gleich und es gibt deshalb keine finanzielle Mehrbelastung.
Der EEE ist also grundsätzlich erst einmal der Beitrag, den Pflegebedürftige selbst für die Pflegekosten aufbringen müssen. Aber seit dem 01.01.2022 beteiligen sich die Pflegekassen auch am EEE. Das heißt, die Pflegekasse zahlt nicht nur den Beitrag für die vollstationäre Pflege, je nach Höhe des Pflegegrades, sondern zusätzlich auch noch einen Zuschuss zum Eigenanteil, den sogenannten Leistungszuschlag der Pflegeversicherung. Und dieser Leistungszuschlag, der steigt mit der Dauer, die der Pflegebedürftige schon in einer Pflegeeinrichtung lebt. Das führt dann dazu, dass der Eigenanteil der Pflegebedürftigen sinkt, je länger ein Bewohner im Pflegeheim lebt. Im ersten Jahr übernimmt die Pflegekasse derzeit 15% des Eigenanteils, im zweiten Jahr 30%, im dritten Jahr 50% und ab dem vierten Jahr, in dem ein Bewohner in einer Pflegeeinrichtung lebt, übernimmt die Pflegekasse 75% des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils. Für Pflegebedürftige kann dieser Eigenanteil sowas wie eine Orientierungsgröße sein, zum Beispiel beim Preisvergleich im Rahmen der Heimsuche. Und eine Übersicht über die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile der einzelnen Pflegeheime finden Sie auf der Seite Pflegelotse des VDEC, die wir Ihnen in den Shownotes verlinken. Ganz aktuell gibt es neue Zahlen vom Verband der Ersatzkassen zur durchschnittlichen finanziellen Eigenbeteiligung. Und auch diese Übersicht verlinken wir Ihnen in den Shownotes.
Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Bestandteil der Heimkosten, und zwar zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Man sagt dazu auch Hotelkosten. Der Begriff erklärt sich wahrscheinlich schon von selbst. Die Kosten beinhalten quasi alles, was mit der Unterkunft und der Verpflegung im Pflegeheim zusammenhängt. Also unter anderem Kosten für Lebensmittel, aber auch Kosten für Strom, für Wasser oder auch sonstige Nebenkosten. Und hinzu kommen noch anteilige Personal- und Sachkosten, beispielsweise für die Reinigung des Zimmers oder der Gemeinschaftsräume, die Zubereitung der Mahlzeiten, die Müllentsorgung oder auch für Veranstaltungen des Pflegeheims für die Bewohner.
Und die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, die sind für alle Bewohnerinnen und Bewohner in einem Pflegeheim gleich hoch. Also unabhängig vom Pflegegrad und unabhängig davon, wie lange sie schon in der Einrichtung leben. Und die Kosten für Unterkunft und Verpflegung müssen vom Pflegebedürftigen komplett selbst getragen werden. Aber das würde man zu Hause ja auch ausgeben. Die Höhe ist abhängig von der Region, der Einrichtung und der Zimmergröße. Im Jahr 2024 betrugen sie im bundesweiten Durchschnitt 955 Euro. Deutschlandweit sind die Preise in der letzten Zeit insgesamt enorm gestiegen. Das liegt einfach auch daran, dass die allgemeinen Lebenshaltungskosten enorm gestiegen sind. Höhere Lebensmittelpreise, höhere Preise für Energieaufwendungen, das haben wir alle gemerkt und das geht natürlich auch an den Pflegeheimen nicht vorbei. Und deshalb müssen jetzt auch Pflegeheimbewohner für die Unterkunft und Verpflegung wesentlich mehr bezahlen.
Und neben den Pflegekosten und den Kosten für Unterkunft und Verpflegung entstehen auch noch Investitionskosten. Unter diesem Posten sind alle Aufwendungen des Trägers rund um die Herstellung, Anschaffung und Instandsetzung der Pflegeheimgebäude und der technischen Anlagen zusammengefasst. Und je nach Förderung der Einrichtung durch die Länder sind sie unterschiedlich hoch. In NRW liegen die Investitionskosten zum 1. Juli 2024 durchschnittlich bei 605 Euro pro Monat. Grundsätzlich müssen auch die Investitionskosten vom Heimbewohner selbst getragen werden. Es gibt in NRW jedoch die Möglichkeit, beim Sozialamt Pflegewohngeld zu beantragen. Voraussetzungen für einen Anspruch auf Pflegewohngeld sind, dass der Pflegebedürftige zum einen in einem Heim in NRW lebt und dass er mindestens Pflegegrad 2 hat. Und zusätzlich gibt es Vermögensfreigrenzen.
Und dann kommen noch die Kosten für den Ausbildungszuschlag dazu. Damit wird ein Beitrag zur Ausbildung von Pflegepersonal geleistet. Die Ausbildungskosten liegen in NRW derzeit durchschnittlich bei 178 Euro pro Monat. Und zuletzt benötigt jeder Pflegeheimbewohner noch ein sogenanntes Taschengeld. Das ist zum Beispiel für den Friseurbesuch, die Fußpflege, die Anschaffung neuer Kleidung und andere Dinge des Alltags, die er sich persönlich kaufen möchte. Und dieses Taschengeld muss man zu den monatlichen Kosten dazurechnen. Bei den Heimen und beim Sozialamt sagt man zum Taschengeld oft auch Barbetrag und Bekleidungspauschale. Sowohl die Ausbildungskosten als auch das Taschengeld müssen vom Pflegebedürftigen selbst getragen werden. Zusammengefasst heißt das: Die Eigenleistung, die jeder Pflegeheimbewohner leisten muss, setzt sich aus 5 Positionen zusammen. Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil, die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, die Investitionskosten, der Ausbildungszuschlag und das Taschengeld.
Und jetzt fragen Sie sich sicherlich, was Sie vom eigenen Einkommen und Vermögen einsetzen müssen. Und was Sie machen können, wenn Sie kein eigenes Einkommen und Vermögen haben oder das einfach nicht ausreicht. Und grundsätzlich ist es so, dass Sie die entstehenden Kosten erstmal selbst bezahlen müssen. Die Pflegeversicherung beteiligt sich zwar mit Zuschüssen, aber weil die Pflegeversicherung keine Vollversicherung ist, bleiben natürlich Kosten übrig, die der Pflegebedürftige selbst bezahlen muss. Dafür bekommt er im Gegenzug aber auch eine verlässliche Leistung. Wenn also jemand eine Rente bezieht oder andere Einnahmen hat, dann muss er diese einsetzen. Und wenn jemand Vermögen hat, also gespartes Bargeld, Immobilien, Aktienpakete oder auch andere Wertgegenstände, dann ist auch das alles grundsätzlich erst einmal einzusetzen. Und dann könnte es auch noch Ansprüche des Pflegebedürftigen geben, die eingesetzt werden müssen. Das sind Ansprüche vertraglicher oder gesetzlicher Art. Aber dazu kommen wir später nochmal.
Aber was können Sie machen, wenn nicht genug Einkommen oder Vermögen zur Verfügung steht, um die Unterbringung im Pflegeheim zu finanzieren? Dann kommen wir zum Thema Sozialhilfe. Ganz genau nennt sich das Hilfe zur Pflege in Einrichtungen. Unterstützung in Form von Sozialhilfe kann man nur dann bekommen, wenn alle anderen Möglichkeiten, die wir gerade genannt haben, nicht vorhanden sind oder bereits ausgeschöpft sind. Im Klartext heißt das, dass ein Heimbewohner sein Vermögen und auch seine gesamte monatliche Rente für das Heim einsetzen muss, bevor er Sozialhilfe bekommt. Und auch der Partner des Heimbewohners, der weiterhin zu Hause lebt, muss einen Teil seines Einkommens und Vermögens einsetzen. Dadurch bleibt auch für ihn nicht mehr so viel übrig, wie er das vielleicht zuvor gewohnt war. Deshalb sollte man zu diesem Zeitpunkt über einige private Ausgaben nochmal genau nachdenken. Welche Abos gibt es, die nicht unbedingt notwendig sind? Gibt es Versicherungen, die gekündigt werden können? Und bei welchen Ausgaben kann man sonst noch sparen?
Und Sozialhilfe kann man dann beim Sozialamt beantragen. Hier ist das Sozialamt des Kreises oder der kreisfreien Stadt zuständig, in dem der Pflegeheimbewohner vor Umzug ins Pflegeheim gewohnt hat. Aber keine Sorge, dieses wird Ihnen das Sozialamt bei der Antragstellung auch nochmal genau erläutern. Und um Sozialhilfe zu bekommen, müssen natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Sozialhilfe, also Hilfe zur Pflege, wird nicht für Menschen ohne Pflegegrad oder bei Pflegegrad 1 gewährt. Sie müssen also mindestens Pflegegrad 2 haben. Außerdem wird Sozialhilfe frühestens ab dem Zeitpunkt gewährt, wenn der Antrag gestellt wird, also nicht rückwirkend. Nehmen Sie deshalb umgehend Kontakt zum Sozialamt auf, wenn eine Heimaufnahme bevorsteht und das vorhandene Einkommen und Vermögen absehbar nicht ausreicht. Und dazu noch ein wichtiger Hinweis: Rentner, die nicht mehr als 1.600 Euro Rente bekommen, sollten zudem noch einen Antrag auf Wohngeld bei der Stadt oder bei der Gemeindeverwaltung stellen. Dort wird geprüft, ob ein Anspruch besteht. Und auch das muss dann als Einkommen eingesetzt werden.
Grundsätzlich sind für einen Antrag auf Sozialhilfe sehr viele Unterlagen vorzulegen. Die Gelder für die Sozialhilfe sind ja hauptsächlich Steuergelder. Und bevor diese ausgegeben werden, muss natürlich gründlich geprüft werden, ob ein Anspruch besteht oder ob der Antragsteller vielleicht selbst noch genug Geld hat. Dabei wird nicht nur auf den aktuellen Stand geschaut, sondern auch darauf, was in den letzten 10 Jahren vorhanden war. Denn das Sozialamt muss prüfen, ob innerhalb der letzten 10 Jahre Vermögen verschenkt worden ist. Dafür werden die Kontostände der letzten 10 Jahre geprüft und natürlich auch der aktuelle Kontostand. Hierbei sind alle Girokonten und Sparkonten zu benennen. Außerdem werden Einkommensnachweise wie Rentenmitteilungen benötigt und Nachweise über die Höhe von Versicherungsbeiträgen, über Haus- und Grundbesitz oder Mietbescheinigungen. Das ist tatsächlich sehr umfangreich und meistens nicht innerhalb von einem Tag zu erledigen. Man hat beim Kreis Borken im Sozialamt aber dann einen festen Ansprechpartner, mit dem man dann auch immer mal wieder über den aktuellen Stand der Dinge sprechen kann.
Und beim Vermögen in der Sozialhilfe gibt es ein sogenanntes geschütztes Vermögen. Alleinstehende dürfen noch 10.000 Euro besitzen, Paare 20.000 Euro. Und trotzdem können sie schon einen Anspruch auf Sozialhilfe haben. Zusätzlich dürfen beide Partner auch noch einen Bestattungsvorsorgevertrag besitzen. Das sind Verträge, die man für den Fall des Todes mit einem Bestatter abschließen kann. Ein einfaches Sparbuch mit einem Vermerk, wie beispielsweise für meine Beerdigung, reicht da aber nicht aus. Das Sozialamt des Kreises Borken erkennt derzeit ungeprüft 5.800 Euro pro Person für die Bestattungsvorsorge an. Es gibt dazu auch ein Merkblatt, was wir Ihnen in den Shownotes verlinken. Also gilt für Alleinstehende 10.000 Euro geschütztes Vermögen plus eine Bestattungsvorsorge in Höhe von 5.800 Euro und für Ehepartner oder Lebensgefährten 20.000 Euro geschütztes Vermögen plus 11.600 Euro für zwei Bestattungsvorsorgen. So viel Vermögen kann man also noch besitzen und trotzdem schon Sozialhilfe bekommen. Und dann stellen sich viele noch die Frage, was mit den Kindern ist und ob diese für ihre Eltern im Pflegeheim auch zahlen müssen. Und ja, grundsätzlich gibt es immer noch so etwas wie den Elternunterhalt. Allerdings werden dazu nur Kinder herangezogen, die einen Jahresverdienst von mehr als 100.000 Euro brutto haben. Und das nicht als Paar, sondern nur als Kind selbst.
Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das es hier im Kreis Borken auch häufig gibt. Was passiert, wenn der Heimbewohner ein Haus besitzt? Wenn ein alleinstehender Heimbewohner ein Haus besitzt, ist diese Immobilie nicht geschützt und muss verkauft werden, wenn nicht genug Barvermögen vorhanden ist. Aus dem Erlös müssen die entstehenden Kosten dann gedeckt werden. Es besteht dann kein Anspruch auf Sozialhilfe, bis das Vermögen aufgebraucht ist. Wenn in der eigenen Immobilie noch ein Ehepartner oder Lebensgefährte wohnt, prüft das Sozialamt die Angemessenheit des Wohneigentums und des Grundstücks. Es wird also geschaut, wie groß ist die Wohnfläche und wie groß ist das Grundstück, wo die Immobilie liegt und wie sie zugeschnitten ist. Außerdem werden der Wert bzw. der Verkehrswert der Immobilie geschätzt. Hier gibt es aber keine pauschalen Werte, die man hier mal so eben benennen kann. Ganz grob kann man sagen, dass bei einem Haus eine Wohnfläche von bis zu 90 Quadratmetern angemessen sein kann, bei Eigentumswohnungen bis zu 80 Quadratmeter. Das heißt also, wenn die Kriterien erfüllt sind, kann der Partner erst einmal in der Wohnung bzw. in der Immobilie wohnen bleiben und das Sozialamt zahlt trotz vorhandenem Eigentum entstehende Kosten, wenn die sonstigen Voraussetzungen für die Sozialhilfe erfüllt sind. Im Todesfall erfolgt dann aber der Kostenersatz durch die Erben. Das heißt, dass die Erben herangezogen werden, um die gezahlte Sozialhilfe an das Sozialamt zurückzuzahlen. Der Vorteil ist einfach der, dass der Partner erst einmal in der bekannten Umgebung verbleiben kann und die Immobilie nicht sofort verkauft werden muss.
Sind die Wohnfläche oder das Grundstück aber zu groß, kann Sozialhilfe maximal darlehensweise für ein Jahr gewährt werden. Dann wird eine Grundschuld für das Sozialamt ins Grundbuch eingetragen. Binnen eines Jahres muss das Haus dann verkauft werden und das Paar muss die Heimkosten selbst bestreiten. In diesem Jahr sollte der Partner des Heimbewohners eine neue Wohnung finden und umziehen. Aus dem Verkaufserlös werden dann die bis dahin gewährten Sozialhilfeleistungen an das Sozialamt zurückgezahlt. Und das Sozialamt kann dafür auch Zinsen berechnen. Natürlich besteht aber auch die Möglichkeit, dass künftige Erben die Heimkosten übernehmen und das Haus dafür übertragen bekommen.
Und damit sind wir jetzt schon bei einem weiteren wichtigen und viel diskutierten Thema, der Übertragung einer Immobilie auf die Kinder. Wenn ein Haus an die Kinder übertragen wurde, ist die 10-Jahres-Frist entscheidend. Ist die Übertragung mehr als 10 Jahre her, kann erstmal keine Herausgabe gefordert werden. Es werden in solchen Fällen aber noch vertragliche Ansprüche geprüft. Wenn zum Beispiel jemand vor mehr als 10 Jahren Haus und Hof auf seinen Sohn übertragen hat und sich im Gegenzug dafür die Zahlung einer monatlichen Geldrente oder ein Wohnrecht zusichern lassen hat, dann ist das ein Anspruch aus Vertrag. Um konkrete Informationen über vertragliche Ansprüche zu bekommen, lesen Sie Ihren Übergabevertrag ganz genau durch oder lassen Sie sich auch anwaltlich beraten. In unserer Podcast-Folge heute können wir Ihnen nur so ganz grobe Regelungen aufzeigen.
Genau, und wenn die Übertragung noch keine 10 Jahre her ist, dann wird es sogar noch komplizierter und Sie sollten sich auf jeden Fall persönlich beraten lassen. Dann gibt es nämlich einen Anspruch auf die sogenannte Schenkungsherausgabe. Und das ist tatsächlich so, wie es sich anhört. Der Schenker kann bzw. muss das Geschenkte zurückverlangen. Das muss er aber nicht selbst machen, sondern das übernimmt dann das Sozialamt. Das Sozialamt leitet den Schenkungsherausgabeanspruch nämlich auf sich über und setzt ihn dann durch. Und die Schenkungsherausgabe, die ist in Paragraphen 528 BGB geregelt. Das können Sie dort also auch nochmal genauer nachlesen.
Ja, und abschließend fassen wir das Wichtigste noch einmal zusammen. Die Unterbringung in einem Pflegeheim ist teuer. Man muss einfach bedenken, dass dort sehr viel Personal eingesetzt ist und die Lebenshaltungskosten insgesamt stark gestiegen sind. Man bekommt dafür aber auch eine verlässliche Pflege. Die Kosten für die Unterbringung in einem Pflegeheim müssen grundsätzlich selbst getragen werden. Die Pflegeversicherung zahlt Zuschüsse, ist aber keine Vollversicherung und übernimmt deshalb auch nicht alle entstehenden Kosten. Eigenes Einkommen und Vermögen müssen immer vorrangig zur Sozialhilfe eingesetzt werden. Hierzu ist eine vollständige und umfangreiche Aufstellung zur finanziellen Situation in den letzten 10 Jahren notwendig.
Genau, und jetzt haben Sie wieder viele Informationen von uns bekommen. Wenn Sie weitere Fragen zur Finanzierung eines Pflegeheimplatzes oder auch zu anderen Pflegethemen haben, dann schreiben Sie uns wie immer gerne eine E-Mail an internet-pflege@kreis-borken.de. Und wie gewohnt finden Sie die E-Mail-Adresse und den Link zu unserer Pflege-Internetseite in den Shownotes. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen konnten und Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.